Das ist jetzt ein echtes Novum für mich, auch was die Technik anlangt. Und jetzt weiß ich auch, was der Herbert meint, wie man muss immer hin und her schauen, dass man alle im Blick hat. Ich versuche wirklich mein Bestes, aber am besten, ihr verlasst euch nicht auf mich, sondern auf Gott selber. Und ich habe wirklich dafür gebetet, dass Gott zu jedem Einzelnen spricht. Er hat zu mir gesprochen in der Vorbereitung. Und es ist jetzt nicht ein Thema, wo ich erst seit 4 Wochen beschäftige mich damit, sondern das ist eigentlich etwas, was mich schon sehr lange und immer wieder beschäftigt. Und deshalb hat Gott auch mir heute Morgen wieder was zu sagen. Den Leitvers für die Gedanken, die ich heute Morgen mit euch teilen möchte, den finden wir im Psalm 34, Vers 15 und ist ein ganz bekanntes Wort. Dort heißt es, lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Heute geht es also um eine ganz bestimmte Suche. Und ich habe im Internet mal ein bisschen gegoogelt bei der Stadt Stuttgart, beim Fundamt, und habe herausgefunden, dass in dem Zeitraum vom 13. Dezember 2019 bis 10. Januar 2020, also so etwa 4 Wochen, dass dort insgesamt 109 Handys abgegeben wurden, die irgendwo, meist in der Stadtbahn, verloren gegangen sind, mal sie liegen lassen und die jetzt von irgendjemand gesucht werden. Aber auch Schlüssel gehen gerne verloren. Im gleichen Zeitraum wurden beim Fundamt 165 Schlüssel abgegeben. Dazu noch 62 Brillen und 2 Gehhilfen. Da weiß ich jetzt nicht, ob es in der Stadtbahn so eine Spontanheilung gab, aber mir scheint, es geht doch recht viel verloren. Es wird aber auch viel gefunden, weil es die Dinge ganz konkret gibt. Und wer sich dann beim Fundamt so als rechtmäßiger Besitzer von diesen Wertgegenständen ausweist, der bekommt es dann auch wieder zurück. Etwas anderes ist es allerdings, wenn wir nach etwas suchen, wo wir gar nicht genau wissen, ob es das gibt. Jetzt gibt es vielleicht hier unter uns noch der eine oder andere Single, der sucht doch nach dem perfekten Ehepartner, nach der perfekten Ehepartnerin. Ist auch eine Suche. Aber da weiß man nicht genau, ob man den oder die findet und vor allem, wo man sie findet. Ein bisschen profaner ist dann die Suche nach einer bezahlbaren 4-Zimmer-Wohnung mit Garten für eine Familie mit 3 Kindern mitten im Stadtgebiet von Stuttgart. Auch hier wissen wir nicht, ob es das tatsächlich gibt. Nun, in unserem Bibeltext heute werden wir ermutigt, nach etwas zu suchen, was unheimlich wertvoll und wichtig ist und von dem ich 100% überzeugt bin, dass es das gibt, diesen Frieden. Jesus selbst sagt uns nämlich in Johannes 14, Vers 27 Folgendes. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Paulus bestätigt es nochmal im Epheserbrief. Dort sagt er, Christus ist unser Friede. Also wir dürfen diesen Frieden, den wir suchen sollen und dem wir nachjagen sollen, mit einer Person verbinden, die es ganz konkret gibt, die gelebt hat und die auch heute noch lebt, nämlich mit Jesus Christus. David, der diesen Psalm 34 geschrieben hat, aus dem der Text entnommen ist, war ja bekanntermaßen Jude. Und somit hat er den Psalm auch nicht in deutscher Sprache geschrieben, sondern er verwendet den hebräischen Ausdruck Shalom, den wir oft mit Frieden übersetzen und wir denken dann so an Abwesenheit von Streit oder Krieg. Man sagt manchmal zu Kindern, streitet doch nicht, seid friedlich. Shalom im ursprünglichen Sinne bedeutet aber viel, viel mehr. Direkt übersetzt ins Deutsche ist es ein ganz sperriges Wort. Und es heißt Vervollständigung. Wenn das eine Verbform wäre, dann würde es bedeuten vervollständigen oder komplettieren. Ja, jetzt seid ihr ein bisschen zu schnell. Im hebräischen Verständnis bedeutet Shalom nun Folgendes. Gesundheit, Sicherheit, Ruhe, Wohlergehen, Wohlbefinden, Gedeihen, Heilsein, Unversehrtheit und geordnete soziale Beziehungen. Und es ist schon mal deutlich mehr als nur Frieden. Shalom ist dabei auch nichts Statisches, sondern es ist eine aktive Sache, was David mit dem Wort Nachjagen auch nochmal betont. Und das hebräische Wort für Nachjagen, das heißt Radaf und bedeutet oder beschreibt eine intensive, leidenschaftliche Bewegung mit dem klaren Ziel, das man unbedingt erreichen möchte. So sehen wir also, was Shalom bedeutet und dass es eine aktive Sache ist. Was bedeutet es aber jetzt konkret für uns und für unseren Alltag? Und dazu gibt uns der erste Teil von unserem Vers, ich versuche das gerade nochmal zurück, der gibt uns seine Richtung an. Dort heißt es nämlich, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Lass ab vom Bösen, das bedeutet für mich, lass ab von all dem, was dir und deinem Nächsten auch langfristig schadet. Und tue Gutes bedeutet dann analog dazu, tu all das, was dir und deinem Nächsten langfristig wohltut, ihm Shalom bringt. Und wie dies jetzt ganz praktisch aussehen kann, das möchten wir uns am Beispiel von einer biblischen Geschichte, am Beispiel einer bemerkenswerten Frau anschauen. Doch zuerst schauen wir uns mal den Kontext der Geschichte an. Ich habe den jetzt nicht aufgeschrieben, aber erst nachzulesen in 1. Samuel 25, die Verse 1 bis 42 und ich werde einige Verse davon auch noch zitieren. Folgendes ist passiert. Der große Prophet Samuel, der David ja zum König und damit zum Nachfolger von Saul gesalbt hatte, der war gestorben und ist beerdigt worden in Rama. Das ist eine Stadt im Norden von Israel, also nicht die Margarine. David war auf der Flucht vom Saul, der ihm ja nach seinem Leben getrachtet hat. Und so zog David eben vom Norden mit 600 Mitstreitern in den Süden, und zwar in die Wüste Paran. Dort lebte in einem Ort, der hieß Maon, ein ganz reicher Mann. Der hatte, so schreibt die Bibel, etwa 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Dazu wahrscheinlich noch jede Menge Personal, die diesen Großbetrieb da bewirtschafteten. Und dieser reiche Mann, der hatte einen Namen und der heißt Nabal. Und Nabal heißt zu Deutsch Dummkopf oder Narr. Jetzt weiß ich nicht, wann er zu seinem Namen kam, aber damals war der Name oft auch, er sagte etwas aus über den Charakter einer Person. Dieser Nabal war nun verheiratet mit Abigail. Von ihr lesen wir, dass sie klug und schön war. Jetzt weiß ich auch nicht, wie sie zu dem Nabal kam. Vermutlich war es nicht ihre erste Wahl, aber damals wurden die Frauen ja auch nicht gefragt, ob sie eben diesen Mann heiraten möchten. David war also unterwegs mit seinen Leuten und hat sein Lager ganz in der Nähe von Nabals Landbesitz, und zwar in Karmel, aufgeschlagen. Und sie haben sich dort auch gleich nützlich gemacht, die 600 Mann. Sie haben nämlich geholfen, den Hirten vom Nabal dieses große Vieh, diese Schafe und diese Ziegen zu weiden und vor allem vor Plünderer zu schützen. Denn dort gab es damals viele Plünderungen. Als nun die Zeit kam, wo man die Schafe scheren musste, das war gleichzeitig auch der Zeitpunkt, wo die Hirten dann ihren Zahltag bekommen haben für ihren Wachdienst, da war dieser Nabal eben auch in der Gegend. Er musste ja seine Hirten auch auszahlen. Und dann hat der David gedacht, es ist doch eine gute Gelegenheit, mich mal bei dem Nabal vorzustellen. Jetzt nicht ganz persönlich. Er schickte mal 10 von seinen Leuten dorthin mit Grüßen und Segenswünschen und auch einer Bitte. David wollte nämlich gern auch mal ein Fest feiern. Und dazu brauchte er Nahrungsmittel, Lebensmittel. Und das hat er einfach dem Nabal vortragen lassen, eben durch seine 10 Mitstreiter. Aber der Nabal, der war nicht nur dumm, der war auch geizig. Und deshalb hat er die Leute von David einfach voll abblitzen lassen. Er hatte keine Ahnung, wer der David ist und wen er da vor sich hatte. Und ich lese euch mal vor, wie das die Volksbibel übersetzt, was er den Mannen da geantwortet hat. Was ist das für einer, der Sohn Isais? Heutzutage gibt es haufenweise davongelaufener Sklaven. Und da sollte ich essen und trinken und sogar Fleisch von meinen Schafen solchen dahergelaufenen Landstreichern geben. Ich weiß ja nicht mal, woher sie kommen. Damit hat der Nabal gerade den mächtigsten Mann der Gegend beleidigt. Und diese 10 Mannen, die gehen zurück, ohne Lebensmittel und völlig verärgert. Als die beim David ankommen und ihm berichten, da ist dieser doch sonst so friedliebende Harfenspieler so zornig geworden und hat sich aufgemacht, mit 400 Mann von seinen 600 aufgemacht in Richtung Nabal und seinem Haus. Und dort wollte er ein Blutbad anrichten. Er wollte alle auslöschen. Aber die Reaktion von Nabal auf die Bitte von David, die ist jetzt nicht ganz verborgen geblieben. Da gab es zumindest einen ganz aufmerksamen Bediensteten, vielleicht so ein Hirte. Und der rannte zu der Abigail hin und hat ihr berichtet von dem Vorfall. Soweit der Kontext der Geschichte. Und jetzt möchten wir anhand von 4 Punkten anschauen, wie es der Abigail gelang, Shalom, also diesen vollumfassenden Frieden, in diese Situation zu bringen. Und der erste Punkt, na, bei ihr, ich nenne es mal Faktencheck. Die Abigail hört genau zu und lässt sich von dem Personal berichten, was vorgefallen ist. Und das lese ich uns mal vor aus 1. Samuel 25, die Verse 14 bis 17. Da berichtet, wie gesagt, dieser Angestellte. David hat aus der Wüste Boten zu Nabal gesandt, um ihm alles Gute zu wünschen. Aber unser Herr hat ihn bloß beschimpft. Dabei waren diese Männer sehr gut zu uns. Als wir mit unseren Herden umherzogen, haben sie uns nie etwas zuleide getan. Im Gegenteil. Sie haben dafür gesorgt, dass auch nicht ein einziges Tier gestohlen wurde. Tag und Nacht umgaben sie uns wie eine schützende Mauer, solange wir unsere Herden in der Nähe hüteten. Nun überleg doch, was zu tun ist. Unternimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann mit ihm nicht reden. Abigail erfährt hier, dass David und seine 600 Mitstreiter den Hirten ihres Mannes auf dem Feld zur Seite standen und Plünderungen verhindert haben. Dadurch ist kein Tier abhanden gekommen. Das heißt, der Wohlstand von Nabal wuchs von Tag zu Tag. Und dafür gehört dem David doch eigentlich dann auch eine Belohnung. Und es war genau das, um was er eigentlich gebeten hatte. Wie reagiert nun Abigail im Gegensatz zu Nabal nach diesem Faktencheck? Zweiter Punkt. Sie tut Gutes und kommt der Bitte Davids nach. Damals gab es ja bekannterweise keinen Pizzalieferservice, auch keinen Supermarkt. Und Abigail wusste, dass sie jetzt nicht viel Zeit hat. Das heißt, sie musste jetzt ein Programm auf die Beine stellen, ein Catering. Und dazu brauchte sie Hilfe von jedermann in ihrem Haus. Dass das funktioniert hat, zeigt mir, dass die Abigail einen großen Einfluss auf ihre Bediensteten und die ihres Mannes hatte. Und jetzt zeige ich euch mal, was sie da so eingepackt hat. 200 Brote, die waren vermutlich noch ausgehöhlt und mit Oliven gefüllt und mit Schafskäse. 2 Schläuche Wein, die wurden damals mit sehr viel Wasser verdünnt. 5 grillfertig zubereitete Schafe. 1 Sack geröstetes Getreide als Nahrungsergänzung. 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen als Nachtisch. Ein üppiges Mahl. So, nachdem Abigail sich erstens die Fakten angehört hat und zweitens für David und seine Männer Gutes in Form einer Mahlzeit vorbereitet hat, kommt jetzt aber ein weiterer wichtiger Punkt dazu für dieses Shalom. Und das ist der Punkt 3. Sie übernimmt Verantwortung und sie demütigt sich. Auf halber Strecke treffen nun diese 2 Gruppen aufeinander. Auf der einen Seite der von Zorn geladene David mit seinen 400 Mitstreitern und auf der anderen Seite Abigail mit ihren vielleicht Kamele, Bedienstete und mit dem Truck hinten dran mit dem Catering. Und dann passiert Folgendes. 1. Samuel 25, Vers 23 bis 25 heißt es: Als Abigail David auf sich zukommen sah, stieg sie schnell von ihrem Esel und warf sich David zu Füßen. Sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Dann begann sie: Ich allein bin schuld, mein Herr. Bitte lass deine Dienerin reden und hör, was ich dir sagen will. Ärgere dich nicht über diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal, ein unverbesserlicher Dummkopf. Leider habe ich die Boten nicht gesehen, die du, mein Herr, zu uns geschickt hast. Was macht die Abigail hier? Sie ehrt David und sie bringt ihm die Wertschätzung entgegen, die ihm gebührt. Und dazu hin bittet sie ihn um Vergebung, aber jetzt nicht für ihr Versagen, sondern für die Kränkung, die ihr Mann David zugefügt hat. Sie übernimmt damit die volle Verantwortung für das Fehlverhalten ihres Ehemanns, weil sie erkennt, in dieser ganz besonderen Situation hängt das Leben von vielen davon ab. Und als 4. Punkt erinnert sie David an Gottes Gerechtigkeit und seine Zusagen. Auch da lese ich uns vor, was sie dem David gesagt hat. Ab Vers 26. Doch so wahr der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst, der Herr selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Nabal wird seine gerechte Strafe schon bekommen. Und wie ihm soll es auch deinen Feinden ergehen und allen, die Böses gegen dich im Schilde führen. Der Herr möge dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er behüte dich wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde aber soll er wegschleudern wie einen Stein. Wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerächt hast und nicht zum Mörder geworden bist. Und diese tiefe Weisheit und die Demut von der Abigail, die haben David schwer beeindruckt. Er geht in sich und alle seine Rachegelüste sind in einem Moment wie weggeflogen. Er war ja immerhin auf dem Weg, ein Blutbad anzurichten. Und auch seine Reaktion können wir in der Geschichte nachlesen. In Vers 32 und 33 sagt er zu ihr, zu Abigail: Ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Wie froh bin ich über deine Klugheit. Ich danke dir, dass du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und einen Mord zu begehen. Kehre in Frieden nach Hause zurück. Ich werde deine Bitte erfüllen. Abigail hat also den Sachverhalt, und zwar den Arbeitseinsatz von David und seine Leute und die fehlende Entlohnung, ganz klar erkannt. Ihr Einsatz hat wiederum den Männern Gutes in Form einer Mahlzeit, aber auch Gerechtigkeit gebracht. Ihre Bitte um Vergebung und die große Wertschätzung, die sie David entgegenbrachte, haben wiederum bei ihm ausgelöst, dass er von seiner Rache abgekommen ist. Und damit hat Abigail ganzheitlichen Frieden, Shalom, in die Situation gebracht. Und davon haben alle in dem Haus von Nabal profitiert. Der Nabal hat übrigens, nachdem er erfahren hat, was seine Frau da gemacht hat, einen Schlaganfall bekommen. Und 10 Tage später war der Mann tot. Als David vom Tod Nabals erfuhr, dankt er Gott, der ihm so zu seinem Recht verholfen hatte, ohne dass David selbst etwas Böses tun musste. Und dann fragt David diese Abigail, ob sie nicht seine Frau werden möchte. Klassisches Happy End in der Bibel. David erkannte ihre Klugheit, ihre Entschlossenheit und gleichzeitig ihr Mitgefühl und ihr sensibler Umgang mit Situationen. Dazu hin war sie auch sehr attraktiv. Sie war aber nicht dominant. Sie war eine starke Persönlichkeit, die David ergänzte, aber vor der er sich nicht fürchten musste. Sie ergänzte und glich seine Schwächen aus. Sie hat ihn vor einem Mord bewahrt und sie hat ihn wertgeschätzt. Soweit die Geschichte. Was können wir nun ganz konkret von Abigail lernen? Wie bringen wir Shalom in unsere Alltagssituationen, in unsere Herausforderungen? Und auch da möchte ich die 4 Punkte mit uns jetzt noch einmal durchgehen. Als erstens Faktencheck und dazu eine kleine Illustration. In einigen afrikanischen Stämmen ist es so, dass der Stammeshäuptling gleichzeitig der Richter ist bei Rechtsstreitigkeiten. Und wenn es dann zu so einer Verhandlung kommt, dann gibt es in dem Verhandlungszelt eine ganz strenge Sitzordnung. Ganz vorne sitzt der Häuptling auf seinem Thron, meistens so ein bisschen erhöht. Dann kommt eine Person, der Spokesman, was übersetzt so viel heißt wie Übermittler, der übermittelt also was. Und dann kommen rechts und links, hier dargestellt mit A und B, die 2 Streitparteien, Kläger und Beklagte. Und durch den Blitz, durch den Pfeil kann man ja schon erkennen, dass es da manchmal auch sehr emotional zugehen kann. Da werden Beleidigungen hin und her geworfen, da gibt's Verdächtigungen, da gibt's alle möglichen Emotionen. Und der Spokesman, der hat nun die wichtige Aufgabe, dass er aus diesem ganzen Wirrwarr heraus und aus diesem ganzen Chaos den tatsächlichen Sachverhalt, der hier zu verhandeln ist, dass er das herausfiltert und sich dann zum Häuptling rumdreht und ihm diese Fakten schildert. Der Häuptling ist jetzt die ganze Zeit dabei. Der kriegt alles mit, die ganzen Beschimpfungen hin und her. Aber für sein Urteil darf er nur das verwenden, was ihm der Spokesman übermittelt hat. Damit will man sicherstellen, dass nur der Sachverhalt zum Tragen kommt und dass jeder zu seinem Recht kommt. Auch die, die sich vielleicht nicht so lautstark hier hervortun können. Ich weiß, dass Gott auch uns so einen Spokesman geschenkt hat. Und es ist der Heilige Geist. Und ihn dürfen wir bitten, dass er uns hilft, wenn wir in solche Situationen hineingeraten, dass wir erkennen, was dahinter steckt und was das Bedürfnis ist. Und dass wir die Situationen durchschauen. Denn nicht immer sehen wir die Konflikte ganz klar. Oftmals sind sie eingebettet in negative Emotionen und Gerüchte. Aber mit Hilfe vom Heiligen Geist können wir hinter die Fassade blicken und werden wir auch nicht getäuscht. Faktencheck bedeutet aber nicht zu urteilen oder zu verurteilen, sondern zuhören und negative Gerüchte und Emotionen aussortieren und dann den Heiligen Geist um Weisheit für unser weiteres Handeln bitten. Schauen wir also als zweites auf die Bedürfnisse unseres Nächsten und schaffen wir so gut wir können Abhilfe und tun Gutes. Jesus ist uns allen hier ein ganz großes Vorbild. Ich persönlich denke, es ist meine Meinung, dass wenn es Jesus oder Gott ausschließlich darum gegangen wäre, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz als schuldloses Opfer stirbt, dann hätte er seinen Sohn im Alter von 33 Jahren auf die Erde beamen können, direkt in die Karwoche. Er stirbt für uns, Auferstehung, Auftrag erledigt. Aber Gott kam als Kind in die Welt. Er wuchs ganz normal auf. Wir vergessen das manchmal. Vielleicht gab es da auch eine Trotzphase. Oder war ein pubertierender Teenager. Wir lesen da nichts drüber. Aber er wuchs ganz normal auf und wurde erwachsen und hat uns dann als Beispiel für uns noch 3 Jahre lang gezeigt, wie Nachfolge aussieht. Wie wir Shalom in Situationen bringen. Er hat es uns vorgemacht und sein Shalom ging vom Diesseits ins Jenseits. Beim ersten Wunder ging es ja, wie wir alle wissen, nicht um Leben oder Tod. Es war kein todkranker Mensch, den er geheilt hat. Es ging auch nicht um die Rettung eines Sünders, sondern es ging um den gesellschaftlichen Ruf eines Hochzeitspaares, dem beim Fest, nachdem sie schon 6 Tage gefeiert hatten, der Wein ausgegangen ist. Unserem Vater im Himmel war der gute Ruf und das natürliche Bedürfnis dieses Hochzeitspaares so wichtig, dass er dafür das erste Wunder tat. Jesus ging's damals wie heute um das vollumfängliche Wohlergehen für uns Menschen. Neben der Errettung und neben Vergebung ging's ihm auch um unsere ganz natürlichen und menschlichen Bedürfnisse. Nicht umsonst steht an über 3000 Stellen in der Bibel, weist Gott auf Armut, soziale Ungerechtigkeit hin und möchte uns damit zeigen, dass ihm das gar nicht gefällt und dass wir als seine Nachfolger hier auch mithelfen dürfen, dem abzuhelfen. So dürfen wir das erkennen, was die Not ist bei unserem Nächsten und dürfen Abhilfe schaffen. Ich möchte es für mich mehr lernen noch, von dem abzugeben, was ich habe. Von dem Wohlstand. Und es denen geben, die es nicht so gut haben. Wir sehen es in unserer westlichen Welt oftmals als selbstverständlich an, wie es uns geht. Und da schließe ich mich mit ein. Aber es ist Gottes Geschenk, es ist Gnade, dass wir hier sein dürfen, auf dem Teil der Erde. Dass wir kostenlose Bildung genießen dürfen, gute Berufe erlernen und somit zu Wohlstand gekommen sind. Die Bedürfnisse des anderen erkennen bedeutet daher auch, über meinen Tellerrand hinausschauen. Wie kann ich mit meinem Verhalten, auch mit meinem Konsum- und Kaufverhalten dazu beitragen, dass Wertschätzung und Gerechtigkeit auch auf der anderen Seite der Weltkugel ankommt. Herbert ist ja im Moment unterwegs in Richtung Äthiopien. Er hat mir heute Morgen noch geschrieben und er lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Und ich möchte euch jetzt ein klein bisschen mit hineinnehmen in das, was ihn demnächst erwartet. Der Missionseinsatz wird ja geleitet wieder von unserem Präses Mark Brenner und er war schon oft vor Ort. Er kennt die Lebensumstände und er hat sie in Bilder festgehalten. Und dort herrscht unfassbares Leid, das kein Ende nimmt, wenn die Menschen nicht, wenn sich ihre Lebenssituation nicht grundlegend verändert. Hier sehen wir ein Bild, das ist jetzt schon der Ausschnitt von Äthiopien, in der Mitte die Hauptstadt Addis Abeba. Und im Norden und im Süden sind die Projekte, die jetzt Herbert unter anderem mit diesem Team von unserer Medukare-Stiftung besucht. Als nächstes kommt ein Bild, das ist jetzt eine Hütte, wo nicht eine kleine Familie wohnt oder lebt, sondern oft 12 bis 18 Personen wohnen in dieser Hütte, so eine Mehrgenerationenhütte. Diese Familien sind sehr arm, sie haben oftmals nur ein Tier oder vielleicht eine Kuh oder nur eine Ziege. Und weil es auch dort Plünderungen gibt, darf die Ziege und die Kuh nachts auch in der Hütte übernachten. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich habe noch ein Bild von der Kochstelle. Hier wird gekocht und ihr seht vielleicht diesen Rauch hier, also ein Bild zum Thema Feinstaub. Die haben dort mit anderen Dingen zu kämpfen. Auf dem nächsten Bild sehen wir den Markt. Dort verkaufen die Frauen das bisschen, was sie vielleicht anbauen können. Und ihr seht dort ganz viele Kinder drumherum, die da mithelfen, das zu verkaufen. Auf dem nächsten Bild sieht man einen Junge, der mit dabei ist, das Vieh zu hüten. Aber ganz ehrlich, jetzt frage ich euch mal, wo sollten denn eigentlich diese Kinder sein am Vormittag? Im nächsten Bild sehen wir das in der Schule. Es ist diesen Kindern aber nicht möglich, eine städtische Schule zu besuchen. Zum einen ist der Schulweg viel zu weit und zum anderen kostet Bildung Geld. Wir haben dort in Äthiopien auch, ist unsere Gemeinde Gottes international vertreten und es gibt dort auch sehr viele Gemeinden. Und natürlich, ihr erster Auftrag war neben dem, dass sie das Evangelium verkünden, auch Soforthilfe. Man hat also Nahrung und Kleidung in die Dörfer gebracht, zu den Ärmsten der Armen. Aber man hat recht schnell festgestellt, dass das allein nicht ausreicht. Und so hat man 1998 begonnen, Kindergärten und Schulen zu bauen. Hier sehen wir so eine Schule und einen Schüler. Und ihr seht, auch dort wird man an der Tafel abgefragt. Beim nächsten Bild seht ihr ein Lehrerpaar und das soll euch zeigen, dass wir dort Einheimische als Lehrkräfte ausbilden. Es kommen also nicht deutsche Missionare hin, die dann dort unterrichten. Das wäre viel, viel, viel zu teuer, könnte man gar nicht bewältigen. Es werden ausländische, also einheimische Missionare oder Lehrer dort geschult und die unterrichten dann dort. Beim nächsten Bild sehen wir, dass die Kinder auch Arbeiten schreiben. Das Kind strahlt hier, vermutlich eine gute Note bekommen. Hier sehen wir einen unserer Kindergärten. Das ist jetzt ein bisschen eine einfache Bauweise. Aber mal eine Frage. Wer weiß von euch, wie viele Buchstaben das deutsche Alphabet hat? 26, genau. Und nur drei Umlaute habe ich jetzt gegoogelt nochmal. Das äthiopische Alphabet hat 182 Buchstaben und Zeichen. Und jedes Kind muss dieses Alphabet kennen, bevor es zur Schule darf. Und deshalb war es wichtig, dass wir auch in Kindergärten investieren. Ich habe euch das jetzt vorgestellt, zum einen natürlich, weil der Herbert jetzt dorthin geht und das alles mitbekommt. Hier seht ihr die Schüler, die sind auf dem Weg zur Schule. Und ihr seht hier auch, sie bekommen nicht nur die Bildung, die ist ganz arg wichtig, aber die sind auch alle super angezogen, die sehen gesund ernährt aus. Das heißt, die bekommen Kleidung in der Schule, Nahrung, Bildung und sie bekommen die biblischen Geschichten erzählt. Aber durch das, dass sie ja selber lesen lernen, können sie dann auch selber die Bibel lesen. Mit unserer Medukare-Stiftung unterstützen wir seit vielen Jahren dieses Projekt. Im Moment haben wir über 100 Kindergärten und Schulen, wo über 9000 Schüler in ihren Dörfern von über 160 einheimischen Lehrern unterrichtet werden. Damit verbessern wir die Zukunftschancen der Menschen dort nachhaltig. Und wir bringen Shalom in ihre Lebenssituation. Ich habe euch draußen an die grüne Wand noch einen Auszug aus unserer Mission News von vor 2 Jahren hingehängt, wo der Mark das letzte Mal dort war. Er hat ein Interview geführt mit dem Vorsteher der Church of God von Äthiopien. Wer sich dafür interessiert, könnt ihr nachlesen, wie das Projekt funktioniert, wie das zustande kommt. Und ich habe auch ein paar Medukare-Prospekte ausgelegt, wem es jemand aufs Herz legt, wenn es Gott euch das aufs Herz legt, auch auf der anderen Seite der Erdkugel für Shalom zu sorgen. Dann dürft ihr das gerne mitnehmen und wo ihr könnt, auch unterstützen. Bei Fragen dürft ihr natürlich auch gerne auf mich zukommen. Ich möchte nur so viel sagen. Jede Spende, die ihr dort rein investiert, kommt zu 100% dort an. Wir arbeiten alle ehrenamtlich in dem Kuratorium und in der Stiftung. So werden wir aktiv, tun Gutes, wo wir die Möglichkeit haben. Verhelfen wir dadurch unserem Nächsten. Das gilt auch unserem Nachbarn, unserem Arbeitskollegen, aber auch global zu ganzheitlichem Wohlergehen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Übernehmen wir die Verantwortung und gehen wir bildlich gesprochen auf die Knie. Ganz ehrlich, das ist für mich der schwierigste Punkt der Umsetzung. Faktencheck? Ja, wir haben ja den Heiligen Geist, der uns hilft. Gutes tun? Ja, wir sind ja wohlhabend, wir können abgeben. Aber demütigen? Manchmal braucht es für ein Shalom auch eine Demütigung. Also entschuldigen wir uns, vor allem dann, wenn wir selber schuldig geworden sind, wenn wir Unrecht getan haben. Entschuldigen wir uns, aber ohne Erklärung. Denn jede Rechtfertigung, warum wir uns falsch verhalten haben, macht die Entschuldigung zunichte. Entschuldigen wir uns, wenn es die Situation erfordert, auch für die, zu denen wir gehören, mit denen wir zusammengestellt sind, in Familie, Gemeinde und wenn es sein muss, auch bei der Arbeit. Sich zu demütigen kann auch bedeuten, einmal großzügig auf mein Recht zu verzichten und dem anderen dadurch einen Vorteil zu gewähren. Das ist was, das ist uns alle nicht angeboren. Aber auch hier ist Jesus mein allergrößtes Vorbild. Als er nämlich am Kreuz hing, zu Unrecht verurteilt, völlig schuldlos, der Sohn Gottes, der doch vollumfänglich Shalom gelebt hat und zu den Menschen gebracht hat, verzichtet er auf sein Recht, verzichtet er auf Rache und bittet stattdessen um Vergebung für seine Peiniger. Was für eine großzügige Geste für die, denen er die Schuld vergab. Und auch hier, denke ich, dürfen wir lernen und unseren Meister bitten, dass er uns hilft, uns auch immer wieder zu demütigen. Und damit komme ich zum vierten Punkt der Umsetzung. Lassen wir los und gebt an Gott ab. Der Nabal musste sterben. Seine überaus schwierige Ehe hatte damit mit Abigail durch Gottes Eingreifen ein Ende gefunden. Und auch für uns schafft Gott zur rechten Zeit Gerechtigkeit, denn er ist unser Shalom. Manchmal passiert es, indem er uns an einen anderen Platz setzt. Manchmal, indem er zum Beispiel unseren Vorgesetzten, der uns so viel Mühe macht, versetzt oder dass der völlig unerwartet die Firma verlässt. Manchmal schafft er Gerechtigkeit, indem sich Lösungen für Herausforderungen ergeben, mit denen, also mit den Lösungen, wo wir gar nicht mehr gerechnet haben. Bleiben wir aber in Gottes Charakterschule und vertrauen wir darauf, dass er unser Shalom, unser Vervollständiger ist. Und ihm ist unser Wohlergehen sehr wichtig. Ich zitiere da nochmal die Zusage von Jesus aus Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden, mein Shalom. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Die Anweisung von David, lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach, ist allerdings keine Veranstaltung, die ich besuchen kann. Das ist ein lebenslanger Prozess. Vielleicht hat der Heilige Geist dir heute gezeigt, dass in einer ganz bestimmten Situation es für dich dran ist, erstmal zuzuhören, genau hinzuhören. Oder er hat dein Herz berührt und du weißt, du solltest Gutes tun. Gerechtigkeit schaffen. Auch soziale Gerechtigkeit. Und er hat ihr gezeigt, dass du dich demütigen sollst, Verantwortung übernehmen. Oder er möchte dich heute ermutigen, deine auswegslose Situation an Gott abzugeben. Nicht selbst für dein Recht zu kämpfen, sondern auf seine Gerechtigkeit, auf sein Shalom zu warten. Ich lade uns ein, dass wir diesen Weg gemeinsam als Geschwister mit Jesus an unserer Seite gehen. Denn damit kommt der Friede Gottes, sein Shalom vom Himmel auf die Erde. Und damit zu dir und zu mir und zu unserem Nächsten. Gott helfe uns und segne uns dabei. Amen.